Hallo, das ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder zuhörst. Dieser Podcast rund um die Gestaltung, Führung und Beratung von Unternehmen und anderen Organisationen erscheint für dich jeden Mittwoch und präsentiert dir Fachwissen jenseits des Management Mainstreams. Nichts macht einen größeren Unterschied in der Praxis als die Denkwerkzeuge, die wir nutzen. Wir bei Lea unterscheiden uns von vielen anderen Beratungshäusern durch die Anwendung systemischer Theorie. Wir kommen mit ihr zu anderen Erklärungen und machen deswegen Führungs- und Gestaltungsvorschläge, die sich für unsere Kunden als wirksam erweisen. Und wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann bin ich mir sicher, kannst du eine Menge lernen und bist immer auf der Höhe der Zeit, was Organisationsentwicklung angeht. Gib mir doch mal ein Feedback dazu, wie du unseren Podcast findest. Du kannst dazu zum Beispiel eine Rezension auf Apple Podcast geben. Und weil ich weiß, dass es da manchmal eine Hürde gibt, es dann auch tatsächlich zu tun, verlosen wir heute unter allen Rezensionen, die bis Ende Mai 2024 bei uns eingehen, 3 Exemplare des Real Book of Work von Christina Ackermann und mir. Sende uns dafür einfach einen Screenshot deiner Bewertung an welcome@become-better.org oder falls wir auf LinkedIn verknüpft sind, dann schick mir gerne so ein Foto auch über LinkedIn. Vielen Dank! Apropos, The Real Book of Work. Das Herzstück des Buchs sind 9 Mythen über Organisationen. In diesem Teil des Buchs lernst du beliebte Inszenierungen unserer Arbeitswelt und ihre Hauptrollen kennen. Dann holen wir die Organisation mit auf die Bühne und führen die Stücke nochmal neu auf. Dabei werden die eigentlichen Skandale sichtbar, aber auch so manche Lösungsidee erscheint dadurch im Rampenlicht. Heute möchte ich dir einen unserer Lieblingsmythen vorstellen mit dem Titel »Löst die Silos auf«. Es geht dabei darum, wie Silodenken zum Feind erklärt wurde und wieso wir uns besser damit anfreunden sollten. Ich kann sagen, es gibt wohl kein Unternehmen und auch keine andere Organisation, in denen mir nicht das berühmte Silo-Denken als Problem präsentiert wird. Aber was ist das eigentlich, Silo-Denken? Ich starte mal mit einer selbst angefertigten Definition. Silo-Denken, das. Das auf die eigene Funktion oder den eigenen Fachbereich fokussierte Denken und Handeln einzelner Akteure in einer Organisation. Dabei geht der Blick für die Sichtweisen, Interessen und Anforderungen der anderen Bereiche verloren. Die Bereitschaft, mit anderen Bereichen zusammenzuarbeiten, ist gering. Es wird nicht an einem Strang gezogen. Ich erinnere mich noch gut an den Anruf der Personalleiterin eines Modelabels. Frau Grubendorfer, wir haben ein Problem. Unsere Bereichsleiter denken nur in ihren Silos. So können wir doch keine starke Unternehmensmarke aufbauen. Das muss sich ändern. Was können wir dagegen tun? Wie zeigt sich das typischerweise, dass die Bereichsleiter in Silos denken, wollte ich wissen. Sie erzählte, dass der Geschäftsführer schon völlig genervt sei, da seine zweite Führungsriege mehr gegeneinander als miteinander arbeite und sie nun darum gebeten habe, sich externe Unterstützung zu holen. Wie erklärt sich denn Ihr Geschäftsführer das Verhalten der Bereichsleiter? Fragte ich weiter. Welche Erklärungen hat er denn für das Silo-Denken? Was sie mir dann anvertraute? Der Geschäftsführer halte seine Bereichsleiter bis auf eine Ausnahme, sie selbst, für ziemlich beschränkt. Seiner Meinung nach könnten sie gar nicht anders, als nur für ihren eigenen Bereich zu denken und ihre ganz eigenen Fachinteressen zu verfolgen. Denn um über den Tellerrand hinauszuschauen, fehle ihnen die intellektuelle Kapazität. Die einzelnen Leitungskräfte hätten auch kein Interesse am großen Ganzen oder an der Arbeit an einem gemeinsamen Ziel. Sie seien egoistisch, nur auf ihren eigenen Erfolg getrimmt. Das Scheitern der Kollegen in den anderen Bereichen werde hingenommen, so könne der eigene Bereich im Zweifel noch mehr glänzen. Es herrsche Wettbewerb und Konkurrenz. Es werde viel zu wenig miteinander gesprochen, die einzelnen Bereiche wüssten voneinander gar nicht, was sie den ganzen Tag lang täten. Sie hätten kein Verständnis füreinander. Fachfremden falle es eben schwer, sich in einen anderen Fachbereich hineinzudenken. Man sei schon allein deshalb dagegen, weil ein anderer Bereich dafür sei. Oder man blockiere die Ideen eines anderen Bereichs, weil man nicht beteiligt wurde, getreu dem Motto »Not invented here«. Die Personalleiterin ergänzte diesen Reigen noch. Es sei nicht klar, welcher Bereich dem anderen zuarbeiten solle. Die Schnittstellenhierarchie sei problematisch. Es fehle den Beteiligten an Erfahrung und vermutlich auch an Empathie. Oder sie seien nicht genügend committed, fühlten sich dem Unternehmenszweck nicht genügend verbunden, der Purpose fehle sogar komplett. Deshalb müsse nun dringend das Silo-Denken abgebaut werden und ob ich und meine Kollegen einen Workshop mit den Bereichsleitern durchführen könnten. Bildung bzw. Silo-Denken ist in den meisten Unternehmen ein Schimpfwort geworden. Alle sind sich einig, dass es sich dabei um die Ausgeburt schlechter Zusammenarbeit handelt. Es werden keine Kosten und Mittel gescheut, um Abhilfe zu schaffen. In ausgefeilten interdisziplinären Workshops wird daran gearbeitet, mehr Verständnis füreinander zu erzeugen. Die Hoffnung ist, dass die Bereiche nach so einem Workshop viel besser verstanden haben, was die anderen tagtäglich tun und was sie benötigen, um erfolgreich zu sein. In manchen Unternehmen wurde erkannt, dass einzelne Workshops in ihrer Wirkung schnell wieder verpuffen und deshalb strukturelle Lösungen etabliert. Ich hasse die typische Silo-Bildung zwischen Marketing, Sales und Produktentwicklung. Deshalb habe ich jetzt alle Bereichsmeetings abgeschafft und es gibt nur noch ein gemeinsames Commercial-Meeting, erzählte uns der CCO, der Chief Commercial Officer eines Lebensmittelkonzerns. Zusammenfassend werden dem Silo-Denken die folgenden Probleme zugeschrieben: Misstrauen und Intransparenz, Mangel an gegenseitigem Verständnis, Bereichsegoismen, vertikale und horizontale Gräben. Denken im großen Ganzen wird verhindert, langes Warten auf hierarchische Entscheidungen, Doppelarbeit, fehlende Nutzung von Synergien, Schnittstellenprobleme. Schauen wir uns doch mal an, was dahinter steckt. Es klingt unsexy, vor allem im Zeitalter von New Work und Agilität, aber Organisationen funktionieren gerade deshalb so gut, weil sie die Arbeit auf mehrere Schultern und auf verschiedene Funktionsbereiche verteilen. Das heißt, es können gleichzeitig sich völlig widersprechende Dinge getan werden. Eine Organisation kann gleichzeitig tun, was ein Individuum nicht gleichzeitig tun könnte. Ein Individuum kann nicht gleichzeitig nach links und nach rechts gehen oder gleichzeitig essen und fasten. Ein Mitarbeiter kann nicht gleichzeitig Waren produzieren und sie verkaufen, gleichzeitig für die Aufrechterhaltung der Tradition sorgen und Innovationen einführen. Was eine einzelne Person in Entscheidungsnot bringen würde, kann in Unternehmen und anderen Organisationen durch verschiedene Personen gleichzeitig erledigt werden. Und genau darum geht es. Das ist die Kernidee von Organisationen. Während die einen ein Produkt entwickeln, stellen andere den Nachschub sicher und wieder andere berechnen die Margen und Preise und noch andere überlegen sich passende Marketingstrategien für die neuen Produkte. Die Arbeit wird geteilt, damit sich einzelne Mitarbeiter das unternehmensvoll auf eine Arbeit konzentrieren können und nicht zig verschiedene Dinge machen müssen. Silobildung ist sozusagen ein Automatismus der Arbeitsteilung. Es ist ungemein praktisch zu wissen, dass man im Vertrieb arbeitet und nicht gleichzeitig Software entwickeln oder die Lohnabrechnung für 2000 Leute bewerkstelligen muss. Das reduziert Komplexität, auf der Sachebene. Aber nicht nur das. Es ist auch besser möglich, sich zugehörig zu fühlen und eine professionelle Identität zu entwickeln. Ich bin Vertriebler oder ich bin Personalentwicklerin. Arbeitsteilung hat auch positive Effekte auf der sozialen Ebene. Es ist klar, wer meine engsten Kollegen sind und genauso klar, wer die anderen sind, nämlich die in den anderen oder sagen wir fremden Abteilungen. Man muss pro Jahr nur 7 Kuchen backen und nicht für alle Geburtstage aller Mitarbeitenden der Firma. Zum Glück. Und schließlich ist durch Arbeitsteilung auch überschaubar, wann eine Arbeit fertig ist und wann sie an jemand anderen übergeben werden kann. Hierbei helfen Prozessbeschreibungen und definierte Schnittstellen. Komplexität wird durch geteilte Arbeit sachlich, sozial und zeitlich reduziert. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Organisation entlang von Wertschöpfungsströmen oder entlang von Funktionen gebaut wurde. Sie wurde in jedem Fall rund um Konflikte gebaut oder sagen wir rund um Widersprüchlichkeiten, rund um nicht durch eine Person gleichzeitig ausführbare Tätigkeiten. Denn das ist der Sinn und Zweck einer Organisation. Widersprüche aufzulösen, indem man Bereiche schafft, die Verschiedenes tun. Organisationen machen dadurch den Beteiligten das Leben erstmal leichter. Sie müssen nicht ständig grundlegende Entscheidungen darüber treffen, was sie tun sollen oder wie sie es tun sollen oder gar wer sie in der Organisation denn heute mal sein sollen. Es ist offensichtlich, dass dies zu viel Verwirrung und Zeitaufwand führen würde. Was hier nun beschrieben wurde, hat Folgen. Es bilden sich eben die sogenannten Silos oder anders gesprochen Bereichsrationalitäten. Das heißt, es wird bereichs- oder abteilungsspezifisch gedacht und gehandelt. Jedes Team entwickelt ganz eigene Ansichten darüber, was richtig und was falsch ist und auch, was welche Priorität hat. Alles, was dazu führt, dass die eigenen Ziele erreicht werden, geht vor. Es gibt die Guten und die Schlechten. Man selbst gehört natürlich zu den Guten, klar. So entstehen blinde Flecken. So seltsam sich das anhört, diese blinden Flecken sind nützlich, denn sie ermöglichen es den Akteuren, handlungsfähig zu sein. Etwas frei nach Niklas Luhmann könnte man sagen, der blinde Fleck dient dazu, eine Paradoxie zu verdecken. Arbeitsteilung hat natürlich einen Preis, du ahnst es schon. Diese ganzen Vorteile haben natürlich auch eine zweite Seite. Lokale Rationalitäten führen nämlich unweigerlich zu Konflikten, ganz so, wie ich weiter oben schon berichtet habe. Diese Konflikte sind für die Beteiligten häufig anstrengend und nervenaufreibend. Verständlich, dass auf das blöde Silo-Denken geschimpft wird. Doch wer versteht, dass Silo-Denken ein unausweichlicher Effekt von Organisation ist, kann sich das Geschimpfe sparen und sich lieber gleich überlegen, wie man damit umgehen könnte. Aufzulösen sind Silos jedenfalls nicht. Und es wäre auch gar nicht nur von Vorteil, sie aufzulösen. Es gibt sie also nicht, die perfekte Organisation. Wo eine Lösung ist, ist immer auch gleich das nächste Problem. Es darf bereits als Vorteil gewertet werden, bei Konflikten zwischen Abteilungen das Silo-Denken als Begründung anzuführen. Denn oft genug werden Konflikte in Organisationen personalisiert. Es kann entlastend wirken, sich darüber bewusst zu werden, dass die Konfliktparteien stellvertretend für ihre Funktion in den Ring steigen. Interessanterweise führt auch Job Rotation nicht zur Auflösung der Silos, denn es dauert nicht lange, da denkt der ehemalige Vertriebler in Marketingkategorien. Damit ich oder wir hier im Podcast nun nicht in den Ruf geraten, auf der Seite des Silo-Denkens zu stehen, was auch gar nicht unser Interesse ist, uns auf irgendeine Seite zu schlagen, hier noch eine Skizze der Schattenseiten. So praktisch die Arbeitsteilung und die damit einhergehende Einteilung in Bereiche, Abteilungen und Teams, so gefährlich ist der daraus hervorgehende Tunnelblick. Was passiert, wenn ein Team zusammenarbeitet? Stimmt es überhaupt, dass gemeinsam mehr zu schaffen ist als allein? Nein, nicht unbedingt. Denn es kommt darauf an, welche Regeln und Normen sich in einem Team entwickeln. Wenn der Teamzusammenhalt wichtiger wird als die sachliche Diskussion, wird es gefährlich. Denn dann wird ein Team keine wirklich guten Arbeitsergebnisse hervorbringen, vor allem nicht, wenn sich in seiner Umwelt Bedingungen verändern und sie diese ausblenden. Wie ist zu erklären, dass Teams zuweilen ihre Umwelt ignorieren und nicht bemerken, dass sie auch andere Handlungsmöglichkeiten hätten? Es liegt daran, dass Teams ihre Mitglieder in ihren Möglichkeiten stark begrenzen können. Das Resultat kann sein, dass die Teammitglieder ihre individuellen Fähigkeiten nicht mehr einbringen, wodurch das Gruppenergebnis schlechter ist, als es das beste Gruppenmitglied auch alleine hingekriegt hätte. Unternehmerisch gesehen ist das der Super-GAU, denn so kann wunderbar eine Unsumme von Geld verbrannt werden. Silo-Denken kann in Teams dazu führen, dass die Außenwelt, also die anderen Bereiche und Funktionen sowie deren Teams zuweilen wie Feinde behandelt werden, gegen die es sich abzuschotten gilt. Es wird eine Wagenburg gebaut und alle sitzen am Lagerfeuer und genießen die Wärme. Intelligente Entscheidungen sind dann eher nicht mehr zu erwarten. Aber nein, ganz so eindimensional ist es selbstverständlich auch wieder nicht, denn genau dieser Mechanismus, wir gemeinsam gegen den Rest der Welt, kann Teams überaus erfolgreich machen. Das Silo-Denken schlägt sich dann in einer Art von Größenwahn auf die Selbsteinschätzung der Teammitglieder nieder, die sich nicht selten als verkannte Genies sehen und sich in der Gemeinschaft gegenseitig zu Höchstleistungen antreiben. Der Unterschied von Teams zu Sekten besteht darin, dass nicht der Bezug zur Realität, zu den Sachaufgaben verloren geht. So ein Zitat von Fritz B. Simon. Organisationen haben einige Möglichkeiten, schädliche Konflikte einzudämmen, wobei nicht jeder Konflikt schädlich ist. Im Gegenteil, Konflikte sind wichtig und unerlässlich für Organisationen. Als Gegengewichte zum Silo-Denken gelten Strukturen, in denen widersprüchliche Ziele und Anforderungen besprochen und ausgehandelt werden können. Dafür gibt es zum Beispiel Vorstandsgremien. Was die Frage aufwirft, ob es die in Zukunft noch gibt, wo doch überall nun beflissen Hierarchien abgebaut werden. Organisationen lösen das Problem der um Zeit, Ressourcen und Macht konkurrierenden Bereiche, aber mitunter auch durch die Behauptung, es gäbe gar keine Konflikte. Alles ließe sich letztlich wunderbar miteinander arrangieren, wenn sich nur alle Mühe geben würden. Man könnte diese Scheinheiligkeit auch Fleischwolf-Technik taufen, einmal alles durchgedreht und danach schauen wir mal, was noch zu erkennen ist. Eine verwandte Technik der Organisation besteht darin, die Konflikte Einzelnen in die Schuhe zu schieben, die zur Ursache für die Probleme an den Pranger gestellt werden können. Als Führungskraft beobachtest du das alles in deiner Organisation und bist vielleicht hin und her gerissen zwischen der Tendenz, dort gehörig durchzuregieren oder wegzulaufen. Beides sind verständliche Impulse, zu denen Organisationen ihre Führungskräfte einladen können. Es wäre nur sicherlich nicht unbedingt zum Besten, weder zu deinem noch zum Besten der Organisation oder der Beteiligten, wenn du die Sache sich selbst überlässt, in der Hoffnung, die Leute werden sich schon nicht umbringen. Morde kommen in den besten Organisationen vor, auch wenn sie nicht als Arbeitsunfälle gelten, sondern von der Organisation selbstverständlich zur Privatsache der Konfliktparteien erklärt werden. Doch Kollegen werden vergiftet, erstochen, erdrosselt, erschossen, vom Dach geworfen. Zum Glück bleiben dies Ausnahmefälle. Zum Schluss bleibt die Erkenntnis, du als Führungskraft musst eingreifen, wenn Konflikte in deiner Organisation persönlich werden oder kein Ende finden. Dann braucht es eine Entscheidung. Und dafür gibt es in Organisationen Führungskräfte, um all das zu entscheiden, was nicht bereits irgendwie geregelt ist. Wenn wir jetzt die Szene mit den Bereichsleitern vom Anfang dieses Kapitels anders beleuchten, was fällt dir auf? Der erste Effekt mag sein, dass das Silo-Denken nicht mehr nur als klares Problem erscheint. Es ist erstens normal, dass dies in Organisationen passiert. So ist das eben in Organisationen, möchte man fast beschwichtigend sagen. Und zweitens hat das Silo-Denken so viele organisationale Vorteile, dass man sich gut überlegen sollte, ob man es wirklich abschaffen möchte. Und doch gibt es ja offensichtlich etwas, das den Geschäftsführer dieses Unternehmens stört und die Anruferin aus dem Personalbereich besorgt. Sonst würden sich beide nicht damit befassen. Was wissen wir bisher über das Problem dieses Unternehmens? Was wir geschildert bekommen haben, sind eigentlich nur vermutete Ursachen. Silo-Denken, fehlendes Reflexionsvermögen, kein Blick über den Tellerrand. Aber wo genau liegt das eigentliche unternehmerische Problem, für das diese Erklärungen herhalten müssen? Was befürchtet die Auftraggeberin? Ein kleines bisschen hat sie es gesagt, so können wir doch keine starke Marke werden. Stimmt das? Was wäre denn eine starke Marke? Was wäre dann anders für das Unternehmen? Du könntest jetzt hier weiterfragen und dann würde es wahrscheinlich interessant. Weiterhin fällt auf, dass wir von der Anruferin schon zu einer bestimmten Lösung eingeladen werden. Es soll ein Weg beschritten werden, nämlich Workshop durchführen mit den Bereichsleitern. Dieser Weg erscheint plausibel auf Basis der zuvor konstruierten Erklärungen für ein aber bisher noch unbekanntes Problem. Wir können nun Licht ins Dunkel bringen, indem wir erstens damit beginnen, herauszufinden, wo es denn genau wehtut, zweitens, was der gewünschten Zielerreichung im Weg steht und drittens, indem wir ganz andere Erklärungen für das Problem auf die Bühne bringen. Folglich kommen wir auf vielleicht überraschende Ideen, was nun zu tun wäre. Ohne die organisationstheoretische Beleuchtung hätten wir der Anruferin wahrscheinlich beigepflichtet, wie vertrackt sich alles anhört. Wir hätten ihre Erklärungen übernommen, aber noch viel schlimmer, wir hätten gar nicht bemerkt, dass die Erklärungen an die Stelle des Problems getreten waren. Und wir hätten auch die Lösungsidee übernommen, nämlich dass es nun Maßnahmen geben muss, um das Silo-Denken abzubauen. Wahrscheinlich hätten wir angeboten, einen Workshop durchzuführen, der das Verständnis für die jeweils anderen Bereiche befördern soll. Vielleicht hätten wir eine Teamentwicklung für richtig gehalten, um mehr Vertrauen aufzubauen. Und schlussendlich wären vielleicht auch Coachings noch eine gute Idee, um die individuellen, in Anführungsstrichen Begrenztheiten, der Bereichsleiter aufzulösen. Und all das wäre wahrscheinlich nicht wirksam gewesen. Also fassen wir nochmal zusammen. Der Mythos zum Thema Silo-Denken sagt, Silo-Denken ist ein Problem. Wenn wir diesen Mythos beleuchten, wird sichtbar, Silo-Denken ist ein Folgeproblem von Arbeitsteilung. Und zum Schluss, was folgt daraus? Was wären denn nun Tipps für Führungskräfte oder auch andere Menschen, die in Unternehmen und anderen Organisationen in Gestaltungsrollen unterwegs sind? Erstens, Silo-Denken gibt es in jeder Organisation, da sie die Folge von Arbeitsteilung ist. Und ohne Arbeitsteilung keine Organisation. Es ist also Quatsch, dir das Silo-Denken zum Feindbild zu machen. Zweitens, Silo-Denken ist selbst in weitestgehend entformalisierten Strukturen nicht unterzukriegen. Auch wenn es sich dann eher als Groupthink, also das Ignorieren der Außenwelt zugunsten des Gruppenzusammenhaltes, zeigt. Es macht keinen Sinn, dein ganzes Unternehmen umzustrukturieren, um das Silo-Denken abzuschaffen. Es kommt durch die Hintertür wieder rein. Drittens. Betrachte nicht das Silo-Denken als das Problem, sondern frage dich lieber, für welche handfesten Business-Probleme es bei euch als Erklärung ins Feld geführt wird. Setze lieber dort an und frage dich, welche weiteren Erklärungen es für diese Probleme noch geben könnte. Viertens, wenn du selbst an einem Konflikt mit einem anderen Bereich beteiligt bist, distanziere dich erstmal von diesem Konflikt, indem du in den Hubschrauber steigst und dir die Sache von oben anschaust. Was gerät dadurch in den Blick? Worum wird sich denn da gestritten? Ist dieser Streit eventuell sogar nützlich für das Unternehmen? Wie sähe eine sowohl als auch Lösung aus? Fünftens. Bedenke, dass sich die Konflikte wahrscheinlich nicht dauerhaft lösen lassen, da es alle Bereiche in ihren widersprüchlichen Anforderungen an das Unternehmen braucht, um ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Es macht keinen Sinn zu entscheiden, dass beispielsweise der Vertrieb am wichtigsten ist und alle anderen Bereiche weniger wichtig. Sechstens. Betrachte den Kontext, in dem das Silo-Denken zum Problem wird. Wer ist daran beteiligt und wie genau wird das Problem hergestellt? Siebtens. Interessiere dich für die verschiedenen Sichtweisen und Intentionen, die verschiedenen Bereichsrationalitäten und verschaffe dir einen Überblick über Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Achtens. Führe die übergeordneten Ziele und Zwecke ins Feld. Worum geht es allen Beteiligten gemeinsam? Wie spielen sie zusammen, um diese Ziele zu erreichen? Wer kann was besonders gut und wofür brauchen sie sich gegenseitig? Neuntens, bringe eine Außenperspektive ins Spiel. Was würden die Kunden sagen? Welches Problem wir für sie lösen sollen? Was würde unser Aufsichtsrat, unsere Investoren, unser Supervisory Board dazu sagen? Das kann Ideen hervorbringen, wie ihr mit der aktuellen Situation umgehen solltet. Zehntens. Kläre die Erwartungen der Unternehmensleitung an die Bereiche oder, wenn du selbst die Leitung bist, äußere deine Erwartungen an die Zusammenarbeit der Bereiche. Mache dabei die Widersprüchlichkeiten zum Thema und dass man sie nicht dauerhaft lösen kann, wohl aber situativ entscheiden kann. Ja, das heute zum Thema Silo-Denken. Und wenn du Lust hast, diesen Mythos noch einmal nachzulesen, dann kannst du das natürlich ganz wunderbar tun im The Real Book of Work. Und dort finden sich neben diesem Mythos auch noch 8 weitere. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und bedanke mich fürs Zuhören. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.